Ja, auch von meiner Seite ein herzliches Guten Morgen heute Morgen. Und ich freue mich, euch wieder zu sehen nach dieser Sommerpause, die wir ja jetzt immer in den Sommerferien auch haben in der Gemeinde, wo keine Versammlung stattfindet. Und da habe ich so den Gedanken gehabt, Sommerpause, Pause von der Gemeinde, ist es gleich Pause von Gott? Ja, es ist immer so, dass wir beten oder darüber nachdenken, dass wir uns versammeln können in Frieden und in Freiheit. Und das ist ja keine Selbstverständlichkeit. Wir haben es ja zu Corona-Zeiten gemerkt, wie das dann plötzlich zu einem ganz wertvollen Gut ins Bewusstsein uns gekommen ist, dass wir uns versammeln konnten. Und jetzt umso mehr, dass wir uns wieder versammeln dürfen und können. Und deswegen ist es wichtig, in Frieden und in Freiheit zusammenkommen zu können, ist ein großer Dank in unserem Herzen, unserem Herrn gegenüber, der das ja schenkt. Denn die Welt ist in Unruhe. Die Menschen sind in Unruhe. Und auch wenn wir das jetzt momentan nicht selber so spüren, was das Äußere betrifft, so ist es doch eine Unruhe, die spürbar immer mehr an die Oberfläche kommt. Und es ist ja nicht erst in unserer Zeit so, sondern es ist ja seit dem Sündenfall, also vor 6000 Jahren, ist diese Unruhe in die Welt hineingekommen, durch die Sünde und durch den Tod. Und diese Unruhe stammt ja letztendlich von dem Unruhestifter, dem Satan, die alte Schlange. Er ist der Durcheinanderbringer, der diese Unruhe in diese Welt hineingebracht hat. Und ich habe den Eindruck, das ist natürlich eine subjektive Wahrnehmung, dass in unseren Tagen ganz besonders die Arbeitswelt auf den Kopf gestellt wird. Ich bin ja noch in der Arbeitswelt, viele müssen ja noch arbeiten. Also bei den Rentnern kann ich es jetzt noch nicht beurteilen. Ich bin noch nicht im Rentenalter, aber bei den Rentnern heißt es, dass sie eigentlich noch weniger Zeit haben. Ja, das könnt ihr dann selbst beurteilen, aber in der Arbeitswelt habe ich so den Eindruck, dass es hier kräftig durcheinander gewirbelt wird. Ich denke, Termindruck, Hektik nimmt immer mehr zu. Wir wissen, wer im Hintergrund diese Strippen in der Hand hält und hier antreibt. Dann gibt es permanente Änderungen, Anpassungen der unterschiedlichsten Art und es wird immer rasanter, immer schneller. Die Arbeitsbereiche werden immer wieder umgeschichtet. Man erfindet das Rad gefühltermaßen jeden Monat neu und kommt mit neuen, noch besseren Ideen daher, die man dann noch ein paar Monaten wieder verwirft. Also es sind alles Dinge, die ich jetzt so in der Praxis erlebe. Steigende statt sinkende Bürokratie. Man hört immer Bürokratieabbau. Genau das Gegenteil ist der Fall. Und nicht zuletzt Auflagen und Vorschriften, die das Arbeitsleben erschweren. Ich kenne etliche Unternehmer, die haben die Nase voll von diesen Auflagen. Die machen lieber ihren Laden dicht, damit sie Ruhe haben von diesen Vorschriften. Dann nicht zuletzt Abläufe, die früher wunderbar funktioniert haben, aber mit der Einführung der Digitalisierung nicht mehr reibungslos laufen. Also die Vorstellung, ich möchte nicht sagen, dass alles schlecht ist, ja, man darf hier nicht pauschalieren und alles in einen Topf werfen, aber die Vorstellung, dass immer alles besser, schneller und leichter wird, geht so nicht auf. Das ist doch komisch. Also der Mensch möchte alles besser machen, bemüht sich, strengt sich an und investiert unwahrscheinlich viel Kraft und in Wirklichkeit geht man belasteter und erschöpfter aus diesen Dingen hervor. Das soll jetzt von meiner Seite kein Jammern sein über diese Zustände, sondern einfach mal eine sachliche, natürlich subjektive Wahrnehmung und Feststellung, wie es im Arbeitsleben und wie es jetzt eben bei mir auch gerade so das, was ich wahrnehme, abläuft, dass es eben sich so entwickelt. Ja, das, was ich eben mitbekomme. Und wir haben gestern eine Unterhaltung gehabt mit einer Nachbarin, die in einer Krankenkasse arbeitet, die jetzt von ihrer Vorgesetzten so dermaßen bedrängt wird und bestimmt wird, die keine Ahnung von der Praxis hat, aber die eben in der Praxis arbeiten. Und sie muss theoretische Dinge umsetzen, die aber in der Praxis nicht funktionieren. Und da entsteht natürlich ein Riesenspannungsfeld. Also es ist nicht nur so, dass ich das subjektiv wahrnehme, sondern dass es eben auch von anderen so erlebt und berichtet wird. Und daher ist es natürlich nicht verwunderlich, dass man sich nach Ruhe sehnt, dass man sich nach Erholung sehnt, ja, und dass man aus diesem Hamsterrad auch mal rauskommt und ausbricht und zur Ruhe kommt. Manchmal übersieht man die Anzeichen oder sogar sehr oft übersieht man die Anzeichen, die man körperlich unter Umständen zu spüren bekommt, und dann muss Gott einem die notwendige Auszeit oder Ruhezeit aufzwingen. Es wäre ratsam, auf die Sprache des Körpers zu hören. Es findet ja eine Psychosomatik statt, das heißt, auch die Belastung der Seele kann sich körperlich auswirken. Das ist bei der Nachbarin zum Beispiel der Fall. Schlaflose Nächte, so das Erste, was man spürt, Unruhe, Zittern. Man wird unter Umständen krank, das kann dann auch eine Verordnung von Gott sein oder ist meistens auch sein Erziehungsmittel, was er einsetzt, damit man eben einmal herausgenommen wird aus diesem Arbeitsbetrieb und damit man wieder zu einer inneren Ruhe findet. Gott ordnet Ruhe an. Und er selbst ist ja nach 1. Korinther 14 ein Gott des Friedens, nicht der Unordnung und nicht des Durcheinanderbringens. Dabei ist natürlich Frieden viel mehr als nur zur Ruhe kommen oder Ruhe haben. Wirklich zur Ruhe kommt nur derjenige, der Frieden mit Gott hat. Da komme ich dann später noch drauf. Gott schenkt uns Ruhezeiten. Ferien, Urlaub haben wir ja jetzt gerade und etliche sind im Urlaub, manche fahren noch in Urlaub. Ihr habt also diese Ruhezeit noch vor euch und es ist eine gute Schöpfungsordnung, die Gott uns schenkt. Deswegen auch, dass er uns Ruhezeiten schenkt. Und es ist gut, wenn wir diese rechtzeitig suchen, nicht erst, wenn alles danach schreit und er uns mehr oder weniger zwingen muss in diese Ruhezeiten, sondern dass wir dieses Geschenk auch rechtzeitig annehmen, um uns wieder zu erholen und aufzutanken. Der Bibel ist dieser Wechsel zwischen Arbeit und Ruhephasen nicht unbekannt. Und so hat Gott dem Salomo die Weisheit geschenkt, über diese und auch ganz andere, ganz normale Sachverhalte des irdischen alltäglichen Lebens tiefe göttliche Weisheiten auszusprechen. Und da möchte ich im Prediger ein paar Verse lesen. Prediger 3, 1 bis 2. Prediger 3, Verse 1 bis 2. Der Salomo schreibt hier, alles hat eine bestimmte Zeit. Und jedes Vornehmen, jede Sache, jede Angelegenheit, damit auch jede Arbeit, unter dem Himmel hat seine Zeit. Geboren werden hat seine Zeit und sterben hat seine Zeit. Pflanzen hat seine Zeit und das gepflanzte Ausreißen hat seine Zeit. Und dann zählt der Salomo 12 Doppelpaare auf, die alle ihre ganz eigene Zeit haben. Arbeiten und Ausruhen wird hier in Prediger 3 also nicht explizit genannt. Aber ich denke, wir können dieses Paar Arbeiten und Ausruhen in die Formulierung von Vers 1 mit hineinnehmen, wenn es da heißt, alles hat eine bestimmte Zeit, also auch Arbeiten und Ausruhen. Und dann fährt er mit einer rhetorischen Frage in Vers 9 fort. Jetzt ab Vers 9. Und er fragt, was für einen Gewinn hat der Schaffende bei dem, womit er sich abmüht? Ich habe das Geschäft gesehen, welches Gott den Menschenkindern gegeben hat, sich damit abzuplagen. Und wir haben es ja in dem Lied gerade eben gesungen, dass die Menschen auf der Suche nach Ehre, Glück, belastet und unzufrieden zurückkommen. Er, Gott, geht es jetzt weiter in Prediger 3, hat alles schön gemacht zu seiner Zeit. Auch die Ewigkeit hat er in ihr Herz, also in das Herz der Menschen gelegt, da sonst der Mensch das Werk, welches Gott getan hat, nicht von Anfang bis zu Ende herausfinden könnte. Ich habe erkannt, dass es nichts Besseres gibt unter ihnen, als sich zu freuen und Gutes zu tun in seinem Leben. Und wenn irgendein Mensch isst und trinkt und Gutes genießt bei all seiner Mühe, so ist das auch eine Gabe Gottes. Das sind doch wunderbare Worte, dass wir auch die Zeit der Ruhe essen, trinken, auch, ich sage jetzt mal, auch Urlaub, ist ja dann auch eine besondere Zeit, als Gabe Gottes genießen dürfen, es als Geschenk annehmen dürfen. Und das mal auch ganz bewusst in diesem Sinne erleben dürfen. Denn Gott hat uns Menschen geschaffen. Und er weiß daher auch, dass wir diese Ruhephasen, diese Erholungsphasen brauchen, um gesund zu bleiben. Der äußere, natürliche Mensch ist geradezu angewiesen auf diese Zeiten, weil er nach Belastungsphasen immer wieder auch diese Regenerationszeiten braucht. Also Tag und Nacht ist so diese natürliche Vorgabe. In der Nacht kommt der Mensch zur Ruhe, Schlaf, wohl dem, der gut schlafen kann. Es gibt natürlich auch hier Dinge, die eben einen auch nicht schlafen lassen, aber in der Regel ist die Nacht dazu da zu schlafen, und auch das ist etwas, was in unserer Gesellschaft ja auf den Kopf gedreht wird. Die Nacht wird zum Tag, sodass man gar nicht erst zur Ruhe kommt. Ja, es gibt ja auch Schichtdienst, die müssen nachts arbeiten, also da wird auch das Natürliche umgedreht. Und Gott selbst hat diese Ruhezeiten gesetzt, die er uns dann als Gabe gibt, die wir dann auch genießen dürfen. Und da spielt in der Bibel der Siebener Rhythmus eine ganz besondere Rolle. Und auf den möchte ich jetzt mal ein bisschen näher eingehen. Der Siebener Rhythmus, der begegnet uns nämlich gleich am Anfang in der Schöpfungsgeschichte, am Anfang der Bibel, im Schöpfungsbericht. Und dort hat Gott, hier steht eine Mehrzahl, hier steht die Götter, Elohim. Und da sehe ich Gott und seinen Sohn Jesus Christus, durch den ja auch alles gemacht ist. Dort haben also diese beiden eine Ordnung hergestellt aus dem Chaos des gefallenen Kosmos. Und zwar an 6 Arbeitstagen, egal jetzt, wie lang diese Arbeitstage tatsächlich waren, sie werden uns als Tage beschrieben, die Länge spielt jetzt da keine Rolle. Wir kennen die einzelnen Tage und die skizziere ich jetzt mal ganz kurz. Der erste Tag, es werde Licht und erschied das Licht von der Finsternis. Der zweite Tag, Bildung einer Wölbung inmitten der Wassern, und er hat die Wasser geschieden, sodass es Wasser gab unterhalb und oberhalb dieser Wölbung. Die Wölbung nannte er Himmel. Der dritte Tag, Scheidung von trockenem Land, hat es also abgesondert, dass sich das Meer, das Wasser gesammelt hat und trockene Erde hervortrat. Und die Erde brachte die Pflanzen hervor. Die ersten 3 Tage sind Tage, an denen Gott erst einmal Ordnung geschafft hat und die Dinge wieder geschieden, getrennt hat, die durcheinander gekommen sind in dem Chaos. Und dann geht es mit dem vierten Tag weiter. Er setzt Lichter an den Himmel, Sonne, Mond und Sterne, und diese sollen zur Bestimmung von Zeiten, Tagen und Jahren dienen. Am fünften Tag entstehen die Tiere, aber nicht alle, nur ein Teil. Das ist auch besonders, warum die Tierwelt hier aufgeteilt wird. Er schafft am fünften Tag die Tiere des Meeres und die Vögel des Himmels. Erst am sechsten Tag kommen dann die Landtiere und das Vieh, beziehungsweise die Erde bringt diese Tiere hervor, und die kriechenden und die wilden Tiere und dann natürlich der Mensch. Der Mensch wird nicht von der Erde hervorgebracht, sondern von Gott selbst geschaffen. Auch ein feiner Unterschied. So sind also die letzten 3 Tage das Bilden und das Hervorbringen von Pflanzen, Tieren und des Menschen die Tage der Schöpfung. Und nach dieser gewaltigen Arbeit heißt es in 1. Mose 2, 1 bis 3, und Gott, hier auch wieder die Mehrzahl Elohim, vollendete am siebten Tag sein Werk, das er gemacht hatte, und ruhte am siebten Tag von all seinen Werken, die er gemacht hatte. Und Gott segnete den siebten Tag und heiligte ihn, denn an ihm ruhte er von all seinem Werk, das Gott geschaffen hatte, indem er es machte. Also dieses Sieben-Tage-Werk hat Gott selbst als Vorbild, als Muster hingestellt und hat davon die Zeiteinheit einer Woche, die wir ja alle gut kennen, mit 7 Tagen als gültige Schöpfungsordnung abgeleitet und festgesetzt. Er hat diese Zeiten festgesetzt. Dieses Wochenformat hat bis heute Gültigkeit und stimmt auch exakt mit den Zeitenbestimmungen der geschaffenen Himmelskörper, Sonne, Mond und Sterne überein. Und zwar in einer Genialität, wie das nur Gott machen kann. Es ist eben sehr gut. Eine Woche mal 4 ergibt wiederum eine Mondphase von 28 Tagen. Und im Psalm 104, Vers 19 bezeugt David: Preise den Herrn, meine Seele, Herr, mein Gott, du bist sehr groß. Du hast den Mond gemacht zur Zeitbestimmung. Die Sonne kennt ihren Untergang. Woher? Von Gott gegeben, von Gott gesetzt. Aber alles, was Gott als gute Schöpfungsordnung einrichtet, wird vom modernen Menschen hinterfragt. Und so gab es den Versuch, die 7-Tageswoche zu ändern und in eine 10-Tageswoche umzumünzen. Ich weiß nicht, ob ihr davon schon mal was gehört habt. Dazu lese ich einen Abschnitt aus Wikipedia. Es ist von einem Dekadenkult die Rede. Dekade, eine Zehnereinheit, hier bezogen auf Tage, also einer 10-Tages-Einheit. Dieser Kult ist einer der Revolutionskulte der Französischen Revolution. Man begann ihn im Zuge der Entchristianisierungsbestrebungen in der ersten Französischen Republik 1793. So lange ist es schon her. Das Kalendergesetz sah eine dezimale Zeiteinteilung mit Beginn des Jahres 3, das ist quasi nach dem gregorianischen Kalender, der 22. September 1794 vor. Man wollte den Kalender als politisches Instrument nutzen und den Bruch mit der christlichen Kultur, auch in der Zeitrechnung, durch Abschaffung des gregorianischen Kalenders manifestieren. So sollte er zum Beispiel den Sonntag als Ruhetag ersetzen. Die Woche wurde durch die Dekade von 10 Tagen ersetzt. 3 Dekaden bildeten einen Monat. Die 10 Tage der Dekade wurden durchgezählt und dadurch gab es immer erst alle 10 Tage einen freien Tag. Das Fest der Vernunft. So haben wir das betitelt. Und zusätzlich einige Feiertage am Jahresende im September. Die traditionellen christlichen Feiertage, Weihnachten, Ostern und so weiter, wurden durch Revolutionsfeste ersetzt. Die 10-Tage-Woche setzte sich während der Französischen Revolution aber nicht durch, weil die Bevölkerung sie nicht annahm. Sie war also unbeliebt. Und weil es ganz praktische Schwierigkeiten gab in der Umstellung. Die Umstellung auf eine andere Zeiteinteilung im Alltag stieß daher auf großen Widerstand. Außerdem wurde der 10-tägige Arbeitszyklus von den kirchlichen und traditionellen Einrichtungen, vor allem in Bezug auf die Sonntagsruhe, abgelehnt. Und das führte zu Unmut, also dieser 10-Tages-Rhythmus, und deswegen konnte man den langfristig nicht durchsetzen. Ich denke auch, dass die Menschen in diesem Rhythmus krank geworden sind, weil der 7-Tages-Rhythmus eben ein von Gott eingeführter Biorhythmus für seine Geschöpfe ist. Und ab 01.01.1806 wurde dann die 7-Tages-Woche wieder eingeführt. Ein Experiment über 13 Jahre, das kläglich gescheitert ist. Das hat mit den 10 Tagen damals nicht geklappt. Wobei, wenn ihr gut hingehört habt, dann ist der eigentliche Hintergrund dieses Dekadenkultes der gewesen, dass man sich loslösen wollte von allem Christlichen und damit auch von allem Göttlichen. Von allem Göttlichen, was er an Ordnungen in die Schöpfung hineingelegt hat. Man wollte den Gottesbezug abschaffen. Auch in der Zeitrechnung. Und ich denke, das kommt uns doch irgendwie bekannt vor. Man kann zu den christlichen Feiertagen heute stehen, wie man will, aber aus der Auferstehung Jesu wird ein Osterhasenfest mit Eiern. Das ist im Grunde genommen genau das gleiche Prinzip. Christi Himmelfahrt wird zum Vatertag. Pfingsten kennt keiner, wenn man da mal auf der Straße fragt, was Pfingsten ist. Stattdessen wird über das islamische Opferfest berichtet. Am Pfingsten war jetzt dieses Jahr. Der Reformationstag wird zu Halloween und an Weihnachten kommt der Weihnachtsmann mit Wichteln und mit Fabelwesen, um Geschenke zu verteilen. Also man muss die Zeitrechnung gar nicht verändern, man verändert den Inhalt dieser christlichen Bezüge. Die Abschaffung der christlich-biblischen Inhalte, die eben mit diesen Feiertagen den Menschen als Erinnerung dienen sollen. Natürlich, Gott und sein Sohn Jesus Christus sollen in der aufgeklärten Gesellschaft keine Rolle mehr spielen. Und natürlich wissen wir aus Gottes Wort, dass hinter diesen Bestrebungen die Mächte der Bosheit und die Fürsten der Finsternis stehen und letztlich Satan selbst, die alte Schlange, der ja hier wieder durcheinander bringen möchte. Heute diskutiert man über eine Viertageswoche, also nicht über 10, sondern über eine Viertagesarbeitswoche, damit der Mensch noch mehr Freizeit hat, aber nicht um sie für Gott einzusetzen, sondern um den Angeboten der Welt weiter hinterherlaufen zu können. Und hier warnen bereits Visionäre, die sagen, der arbeitende Mensch in der Zukunft wird Geschichte sein. Denn die KI, das ist auch so etwas, was Einzug hält in dieser Welt, wird viele Arbeitsplätze abschaffen und Arbeiten übernehmen. Und dann haben die Menschen plötzlich viel, viel Zeit. Und sie müssen beschäftigt werden, die Menschen müssen beschäftigt werden mit anderen Lebensinhalten, damit sie nicht in eine Sinnlosigkeit fallen. Es ist also ein Vortrag von einem, der hier diese Dinge ganz rational mal zu Ende durchdenkt, was das eigentlich auch für Folgen hat. Sie müssen beschäftigt bleiben, damit sie eben nicht sinnlos vor sich hin vegetieren. Fragt sich nur, ob diese freizeitlichen Beschäftigungen inhaltlich sinnvoll sind. Ja, die meisten natürlich nicht. Zufriedenheit, die durch Arbeit entsteht. Und ich kenne das selber, wenn man im Garten arbeitet und man hat was geschafft, man ist innerlich erfüllt und auch zufrieden über dieses Werk, die geht verloren. Das ist nicht mehr vorhanden. Also dieses, was die Arbeit auch an Zufriedenheit in einem Menschen schafft, wird durch Belangloses ersetzt. Und Paulus sagt, wer nicht arbeitet, soll auch nicht essen. Und misst damit der Arbeit auch einen ganz wichtigen Stellenwert zu. Nein, die von Gott gesetzte Schöpfungsordnung einer 7-Tageswoche hat schon seinen Sinn. Der Wechsel von Nacht und Tag, die Jahreszeiten und der Biorhythmus der Geschöpfe, die eben für einen gesunden und ein gelingendes irdisches Leben wichtig sind, stimmen wunderbar mit den göttlichen Schöpfungsordnungen überein. Ja, kommen sie doch alle von dem einen Schöpfer. Und Gott sah alles, was er gemacht hatte, und siehe, es war sehr gut. Und jetzt kann man natürlich fragen, musste Gott sich nach seiner Arbeit ausruhen? Es geht ja um Arbeit und Ruhezeiten. War er müde oder erschöpft? Die Antwort ist natürlich klar, natürlich nicht. Gott braucht keine Regenerationszeiten. Er unterliegt keiner Vergänglichkeit. Und damit auch keine Müdigkeit oder Schwäche, so wie das bei uns der Fall ist. Nein, Gott wurde nach dem Schöpfungswerk, also dieser 6 Tage, nicht müde im menschlichen Sinn, sondern beendete sein Werk triumphierend und ruhte am 7. Tag als Zeichen der Vollendung und als besonderen Tag der Heiligung. Er hat den 7. Tag geheiligt. Und ich glaube, er hat mit freudigen Augen und mit einer tiefen Zufriedenheit auf sein Werk gesehen und eben dieses Zeugnis, und siehe, es war sehr gut ausgesprochen. 7 ist ja auch die Zahl der Vollkommenheit. Somit ist der 7. Tag der Tag der Sabbat Gottes, der Tag der ihm geheiligte Ruhetag. In dem Wort Sabbat heißt der Ruhetag, ist auch das hebräische Wort Shaphat enthalten, was aufhören oder ruhen heißt. Also man hat aufgehört von der Arbeit, man ist zur Ruhe gekommen. Und damit deutet dieser siebener Rhythmus mit der Vollendung im siebten Tag bereits prophetisch den Tag der Ruhe Gottes an. Tag jetzt im Sinne eines Prophetentages, in die einmal die ganze Schöpfung eingehen wird. Dann wird aufhören Mühe und Last, Traurigkeit und Leid. Keine Krankheit wird mehr sein, kein Sterben, kein Tod, keine Bedrängnis, keine Nacht, keine Angst, keine Erschöpfung mehr, keine Arbeit mehr, die auslaugt und kaputt macht, sondern ein zur Ruhe gekommen sein. Und dieses zur Ruhe gekommen sein entspricht dem Wesen Gottes. Es ist kein Untätigsein, sondern ein inneres zur Ruhe gekommen sein, dem Wesen Gottes nach entsprechend, denn er ruhte am siebten Tag. Und daher macht Gott in dieser neu gemachten Schöpfung deutlich, dass in der Vollendung dieses Ruhen ein von ihm gesetztes Ziel ist. Siehe, ich mache alles neu, lesen wir in der Schrift. Und dieses Ziel wird er auch erreichen. Somit bildet dieser siebener Rhythmus einen heilsgeschichtlichen Bogen von Anfang bis Ende der Zeiten. Auch Zeit wird dann keine Rolle mehr spielen am Ende. Dieser siebener Rhythmus bleibt deshalb so lange bestehen, solange eben Zeit läuft, und spielt daher auch innerhalb der Zeit eine wichtige Rolle. In 1. Mose 8, Vers 22 lesen wir vom gesetzten Zeitprogramm Gottes, dass der Herr eben dann in seinem Herzen sprach. Und er lässt es uns hören, er lässt es uns mitteilen. Er sagt hier, 1. Mose 8, 22, von nun an alle Tage der Erde sollen nicht aufhören, Saat und Ernte, Frost und Hitze, Sommer und Winter, Tag und Nacht. Und hier können wir natürlich auch den Wechsel von Arbeiten und Ausruhen mit hineinnehmen. Und daher ist es nicht verwunderlich, dass uns dieser siebener Rhythmus im Gesetz Gottes immer wieder begegnet und in seinem Wort als Ordnung eben bekannt gemacht wird und für Israel ganz praktische Anweisungen enthält. Und da lese ich jetzt den Vers vom Anfang, in dem er in 3. Mose 23, Vers 3 die Regelung dieser Woche wiederholt von seinem 6-Tage-7-Tage-Werk am Anfang der Schöpfung. Da heißt es dann, 6 Tage soll man Arbeit tun, aber am 7. Tag ist ein Sabbat der Ruhe, eine heilige Versammlung. Keinerlei Arbeit sollt ihr tun, es ist ein Sabbat für Jahwe in allen euren Wohnsitzen. Das spricht er natürlich zu Israel als eine Ordnung für sein Volk. Aber der Hintergedanke ist, dass er weiß, dass diese Ordnung gut ist für den Menschen. Und so haben wir diesen Wochenrhythmus auch in unsere Kultur übernommen. Bei uns ist es eben der Sonntag. Aber es entspricht dieser Ordnung 6 plus 1. 6 Tage Arbeit und 1 Tag Ruhetag. Bei vielen, die noch arbeiten, ist es ja von Montag bis Freitag, also die Regelarbeitszeit. Aber am Samstag hat man meistens Arbeiten am Haus, also das ist bei uns so, der Haushaltstag, aufräumen. Oder man erledigt Arbeiten, die man eben während der Woche nicht ausführen konnte, und somit ist auch der Samstag eben ein Arbeitstag. Aber der Sonntag ist dann der Ruhetag. Und ich denke, wir tun gut daran, den Sonntag auch als Ruhetag zu verleben und nicht auch noch am Sonntag zu arbeiten. Ich kenne Zeugnisse von Menschen, die auch am Sonntag gearbeitet haben und eben keinen Ruhetag hatten. Es geht eine gewisse Zeit und dann heißt es, ich komme innerlich nicht mehr zur Ruhe. Ich finde gar keine Ruhe mehr. Also das ist so diese Betriebsamkeit, die dann einsetzt und die macht kaputt und müde. Natürlich gibt es Arbeitsbereiche, Gaststätte, Polizei, Lokführer. Auch heute Mittag gehen wir wieder in die Gaststätte und wenn da nicht gearbeitet wird, kriegen wir kein Essen. Aber die haben auch diesen Rhythmus 6 plus 1. Da ist es halt verschoben, das sind die Wochentage versetzt. Da verschieben sich dann eben die Wochentage. Es geht letztendlich um 6 Tage Arbeit und dann einen Ruhetag, weil das unser Biorhythmus braucht und weil es gesund ist für den Menschen, so wie er geschaffen ist. Wer das nicht einhält, steht in der Gefahr auszubrennen, kraftlos zu werden und dann eben ruhelos zu werden. Und da gibt es ja mittlerweile genug Fälle, selbst in jungen Jahren, die nicht mehr arbeiten können. Ich kenne jemanden Mitte 20, die ausgebrannt ist. Und das muss dann behandelt werden. Ist aber letztlich ein Ausfluss dieses ungesunden Arbeitens. Gott hat es gewusst, denn er hat uns geschaffen und gibt deshalb diese gute Ordnung, die wir brauchen. Aber viel mehr als nur ein Ruhetag, der Sonntag jetzt bei uns zum Beispiel, soll es ein Tag sein geistlicher Gemeinschaft. Eben einmal wegzukommen von den ganzen irdischen Einflüssen und von den Gedanken, gerade die Arbeitswelt, die eben auch ein geistliches Nachdenken erfordert und abverlangt. Es soll ein Tag sein geistlicher Gemeinschaft in Wort und Begegnung, wie jetzt heute in der Versammlung, sich Zeit zu nehmen für Gespräche, für gegenseitige Gastfreundschaft, also all das, was unter der Woche manchmal nicht möglich ist. Dafür darf dann auch ein Ruhetag dienen. Und den hat Gott so eingerichtet, den schenkt er uns. Und das dürfen wir wahrnehmen. Ich komme zurück zu Israel. Für Israel war der Sabbat ein geheiligter Tag, den Gott für sich in Anspruch genommen hat. Und hier konnte man nicht einfach die Wochentage verschieben, sondern der Sabbat war gesetzt. Da gab es keine Verschiebung, sondern es war ein festgesetzter Ruhetag. Und dass das für Gott ein ernstes Gebot war, was er den Israeliten gab, macht der nächste Vers deutlich. 2. Mose 31, Vers 15. Es gibt eine Fülle von Versen, die so beginnen mit 6 Tage soll man arbeiten. Und er fährt dann hier fort, aber am 7. Tag ist der Sabbat, die heilige Ruhe des Herrn. Wer am Sabbattag eine Arbeit verrichtet, der soll des Todes sterben. Es ist schon eine harte Konsequenz. Wer am Sabbat eine Arbeit verrichtet, soll des Todes sterben. Aber es macht deutlich, dass das Gesetz zwar heilig und gut ist, aber keine Abweichung zulässt. Es ist klar und geradlinig formuliert, nicht wechselhaft. Man weiß, wie man dran ist. Es ist nicht wechselhaft, sondern unveränderlich. Ein festgeschriebenes Gesetz. Ja, auch Gott ist heilig und hält sich selbst an seine gegebenen Gesetzesordnungen. Und er verlangt nichts von seinem Volk, was er nicht auch selbst einhalten würde. Und das sehen wir an dem Beispiel, wie er das Volk Israel durch seine Arbeit in Anführungsstrichen in der Wüste versorgt hat. Und die Art und Weise, wie er sie versorgt hat, nämlich mit dem Mahn, mit dem Manna, wie es in manchen Übersetzungen heißt, was im übertragenen Sinn Himmelstau oder Himmelsbrot oder Brot vom Himmel, Brot des Lebens heißt. Er hat die Israeliten versorgt in der Wüste mit diesem Essen, sozusagen seine Arbeit, um sie am Leben zu erhalten. Die Israeliten haben dafür nichts tun müssen. Sie mussten das nur einsammeln. Und er hat sich selbst an diese Anweisung gehalten. Gott gibt diese Anweisung dann an Mose weiter. Und da bin ich jetzt in 2. Mose Kapitel 16. Da heißt es, was der Mose dann den Israeliten sagt, 6 Tage sollt ihr das Brot sammeln. Da haben wir wieder diese 6 Arbeitstage. Aber am 7. Tag ist der Sabbat, da wird keines zu finden sein. Und dann ab Vers 22 aus diesem 16. Kapitel. Und daher sammelten sie am 6. Tag doppelt so viel Brot, nämlich 2 Goma. Ein Goma ist ein Hohlmaß und das sind circa ein bisschen mehr als 2 Liter von der Menge her. Sie sammelten also doppelt so viel Brot, 2 Goma für jede Person. Da kamen alle Obersten der Gemeinde und verkündigten es Mose. Also die haben sich beschwert, dass sie am 6. Tag doppelt so viel gesammelt haben. Denn in den Tagen 1 bis 5 sollten sie nur so viel sammeln, dass es eben für diesen Tag ausreichend war. Wenn am Abend was übrig blieb, dann ist es schlecht geworden und da waren die Würmer drin. Jetzt haben sie am 6. Tag doppelt so viel gesammelt. Und da haben die Obersten natürlich gedacht, das müssen wir Mose sagen, denn sie sollten ja nur immer für einen Tag sammeln. Und dann sprach der Mose zu den Obersten: Ja, das ist's, was der Herr gesagt hat. Morgen ist Sabbat, der heiligen Ruhe des Herrn. Was ihr backen wollt, das backt, und was ihr kochen wollt, das kocht. Was aber übrig ist, das hebt auf, also am sechsten Tag hebt auf, damit es bis morgen erhalten bleibe. Und sie ließen es bis an den Morgen bleiben, wie Mose geboten hatte. Da ward es nicht stinkend und war auch kein Wurm drin, während eben innerhalb der sechs Tage das übrig gebliebene stinkend wurde und Würmer hatte. Und da sprach Mose: Esset das heute, denn heute ist der Sabbat des Herrn. Ihr werdet es heute nicht auf dem Felde finden. Und wie ist der Mensch? Er glaubt es nicht. Es begab sich aber am siebten Tag, also am Sabbat, dass etliche vom Volk hinausgingen zu sammeln und fanden nichts. Da sprach der Herr zu Mose: Wie lange weigert ihr euch, meine Gebote und meine Satzungen zu halten? Sehet, der Herr hat euch den Sabbat gegeben, darum gibt er euch am sechsten Tag für zwei Tage Brot. So bleibe nun jeder an seinem Platz und niemand gehe am siebten Tag heraus von seinem Ort. Also feierte das Volk am siebten Tag. Ist schon unwahrscheinlich, wie hier Einzelne aus dem Volk, natürlich nicht immer alle, aber wie sie hier reagieren. Sie sammeln von den in den Tagen 1 bis 5 mehr, dann blieb was übrig, das hat gestunken. Am sechsten Tag haben sie doppelt so viel gesammelt, haben sich aber dann gewundert, warum sie doppelt so viel sammeln, weil normalerweise fängt das Stinken an, haben sie sich beschwert und gehen am siebten Tag raus, obwohl sie nicht rausgehen sollten. Also immer das Gegenteil, im Grunde genommen, was der Herr durch Mose seinem Volk anordnete. Beim Volk Israel ging es um das strikte Einhalten dieser Gebote und um den Gehorsam der göttlichen Anordnung. Mehr nicht, einfach nur gehorchen. Und die rhetorische Frage, wie lange weigert ihr euch, meine Gebote und meine Satzungen zu halten, diese Frage lässt doch erkennen, dass es sich um ein unbeugsames, ungehorsames und halsstarriges Volk handelte. Und ich weiß nicht, ob wir uns da nicht auch manchmal drin sehen. Manchmal. Aber es ist doch kostbar, wie Gott sein Volk versorgt hat. Und das nicht nur eine Woche, nicht nur einen Monat, sondern 40 Jahre lang. In 2. Mose 16, 35 steht, dass er sie 40 Jahre lang mit dem Mahn versorgt hat. 40 Jahre. 40 mal 52 Wochen, seine lange Zeit. Hatte sie mit dem Himmelsbrot gespeist. Jeden Tag lag dieses Brot, nachdem der Tau dieses Brot gebracht hatte, auf der Erde. Und das sechs Tage lang zuverlässig. Jeden Morgen. Am sechsten Tag doppelt so viel. Und am siebten Tag nichts. 40 Jahre lang immer wieder der gleiche Ablauf. Zuverlässig und treu. Gott hat keine Ausnahme gemacht. Er hat nicht am siebten Tag auch mal was hingelegt oder am sechsten Tag nur eine Portion. Er wich nicht ab von seinen Zusagen, sondern er weist gerade darin seine Treue seinem Volk gegenüber, dass er treu bleibt, auch wenn das Volk immer wieder untreu wurde. Auch das ist ein bekannter Vers, den der Apostel Paulus aufgreift. Unsere Untreue hebt die Treue Gottes nicht auf. Das Gesetz hatte damals seine Gültigkeit mit allen Konsequenzen. Wer den Sabbat nicht geheiligt hat und gearbeitet hat, musste des Todes sterben. Und es sind viele vom Volk umgekommen. Viele, die immer wieder sich gegen Gottes Gebote, Anordnungen und damit auch gegen Mose und Aaron gemurrt haben, sich dagegen aufgelehnt haben. Und die Konsequenzen werden ja in den Mosebüchern eindrücklich beschrieben. Erst mit dem Kommen des wahren Brotes des Lebens, und das ist unser Herr Jesus Christus, erscheint die Gnade heilbringend allen Menschen. In seiner Person wird das Gesetz erfüllt und hebt diese harten Konsequenzen des Todes sterben zu müssen, wenn man sich nicht an das Gesetz hält, auf. Und daher brauchen wir heute keine Angst haben, sterben zu müssen, wenn wir zum Beispiel auch am Sonntag arbeiten würden. Paulus schreibt in 1. Korinther 10, Vers 23, es ist alles erlaubt, aber es nützt uns nicht alles. Es ist alles erlaubt, aber es erbaut nicht alles. Und ich denke, da dürfen wir uns in seiner Freiheit, die wir ja auch geschenkt bekommen haben, vom Heiligen Geist leiten lassen, was für jeden Einzelnen persönlich dran ist. Und dann denkt Gott auch an die Tiere und an die Fremden im Volk Gottes. Da gibt es einen Vers in 2. Mose 23, Vers 12. 6 Tage, so fängt der Vers wieder an, sollst du deine Werke verrichten, aber am 7. Tag sollst du feiern, damit dein Ochse und dein Esel ausruhen und deiner Magd Sohn und der Fremdling sich erholen. Und es ist schon erstaunlich, wie weit Gott die Tür im Volk öffnet, auch für die Fremden und für das Mischvolk. Also die er nicht absondert und hinausstößt, sondern es zulässt, dass sie mitziehen. Diese Fremden, Beisassen, kommt dann noch ein Vers, werden sie genannt, die sich zu Israel halten wollen. Die er aufnimmt in dieses Volk, um ihnen auch die Segnungen zukommen zu lassen. Schon eine Andeutung, dass er auch das Heil öffnet für die Nationen. Aber damals noch, wenn sie sich seinen Anordnungen und Geboten unterstellen und danach leben. Und dann denkt er auch an die Tiere. Sie werden ebenfalls bedacht, dass sie sich erholen können als seine Geschöpfe, die auch diese Regenerationszeiten benötigen. Und dann finden wir einen weiteren 7er-Rhythmus in Bezug auf das verheißene Land. Und das finden wir in 3. Mose 25, 2 bis 7. 3. Mose 25, 2 bis 7. Rede mit den Kindern Israel und sprich zu ihnen, wenn ihr in das Land kommt, das ich euch geben werde, so soll das Land dem Herrn einen Sabbat feiern. 6 Jahre sollst du dein Feld besäen und 6 Jahre lang deine Reben beschneiden und ihre Früchte einsammeln. Aber im 7. Jahr soll das Land seinen Ruhesabbat haben, den Sabbat des Herrn, da du dein Feld nicht besäen, noch deine Reben beschneiden sollst. Auch was nach deiner Ernte von sich selber wächst, sollst du nicht ernten, und die Trauben deines unbeschnittenen Weinstocks sollst du nicht ablesen, weil es ein Sabbatjahr des Landes ist. Also in diesem Sabbatjahr durfte man ernten, aber alles, was nach dieser Ernte noch gewachsen ist, sollte man dann lassen. Und dieser Landessabbat soll euch Nahrung bringen. Er soll dir Nahrung bringen, letztlich ist es ja Gott, der das Wachstum schenkt, dir und deinen Knechten, deiner Magd, deinen Tagelöhnern, hier kommt es, deinen Beisassen, deinem Fremdling und deinem Vieh und den Tieren in deinem Land soll sein ganzer Ertrag zur Speise dienen. Gott denkt an alle Lebewesen in diesem Sabbatjahr. Und er kennt ja des Menschen Gedanken von Ferne, das haben wir ja auch in Neudorf in der Predigt gehört. Und er setzt dann gleich nach im Vers 20 des gleichen Kapitels. Und wenn ihr sagen würdet, ja, das ist der Mensch wieder, was sollen wir im 7. Jahr essen? Denn wir säen nicht und sammeln auch keine Früchte ein. So will ich im 6. Jahr meinen Segen gebieten, dass es euch Früchte für 3 Jahre gibt. Es soll euch Früchte für 3 Jahre liefern. Wenn ihr im 8. Jahr sät und ihr noch von den alten Früchten esst bis in das 9. Jahr, dass ihr von dem alten esst, bis wieder neue Früchte kommen. Also er gibt die Fülle mehr, als man eigentlich benötigt. Und er versorgt sie ausgehend vom 6. Jahr über dieses Sabbatjahr hinaus ins 8. und 9. Jahr und damit fängt er wieder ein neuer Zyklus an. Mit dem 8. Jahr ist er letztlich wieder das 1. Jahr des kommenden Zyklus. Also Gott erkennt schon die menschlichen Gedanken hier der Israeliten und sagt, wenn ihr sagen würdet, die haben es ja noch gar nicht ausgesprochen, dann bedenkt er auch hier schon ihren Kleinglauben und kommt ihnen in einer gnädigen Art und Weise entgegen und tröstet sie, macht euch doch keine Sorgen. Genau das greift der Jesus auch auf und sagt seinen Jüngern, die sich Sorgen machten um das alltägliche Leben, in Matthäus 6, 25 und 26, darum sage ich euch, sorget euch nicht um euer Leben, was ihr essen und was ihr trinken sollt, noch um euren Leib, was ihr anziehen sollt? Ist nicht das Leben mehr als die Speise und der Leib mehr als die Kleidung? Seht die Vögel des Himmels an, sie säen nicht und ernten nicht, sie sammeln auch nicht in die Scheunen, und euer himmlischer Vater ernährt sie doch. Seid ihr nicht viel mehr wert als sie? Also das ist etwas, was oft in unserem Alltag viel zu kurz kommt, dass Gott uns versorgt mit allem. Wir schöpfen ja aus der Fülle, gehen in den Supermarkt und haben die Regale voll. Und da kommt dieses, der Herr muss uns versorgen, gar nicht so sehr in den Sinn. Aber es darf uns doch auch ins Bewusstsein kommen. Und aus all diesen Begebenheiten und noch vielen weiteren, also ich denke zum Beispiel an den Josef, der 7 Jahre gesammelt hat, um dann die 7 mageren Jahre eben auch die Versorgung sicherzustellen. Es gibt dann noch einen Vers, dass ein Hebräer, der als Bruder sich selbst zum Beispiel verkauft, weil er eben kein Geld hat, kein Vermögen hat, und sagt, dann diene ich dir eben, dann verkaufe ich meine Arbeitskraft dir. Da heißt es dann, er soll 6 Jahre dienen und im 7. Jahr freigelassen werden. Auch hier haben wir diesen wunderbaren Zyklus, 6 plus 1, und das 7. in die Vollendung einer Freilassung. Also es gibt ganz viele Zusammenhänge mit diesem 6 plus 1, 7er Rhythmus. Und da dürfen wir doch in all diesen Dingen erkennen, dass Gott der beste und der treueste Versorger ist. Und er versorgt und kümmert sich auch um unsere Bedürfnisse, denn wer als nicht der Vater selbst weiß am allerbesten, was wir brauchen? Ja, und das durfte das Volk Israel immer wieder erleben und bezeugen, wie groß ihr Gott ist. Und dennoch steht ein letzter 7er für Israel aus. Wir kennen den von den Prophetien Daniels. Ein 7er, um die Sünden ein Ende zu machen. Dieses ständige Murren und Klagen, dieses ständige Aufbegehren gegen ihren Gott. Um die Schuld zu sühnen, heißt es da. Und eine äonische Gerechtigkeit aufzurichten. Daniel 9, Vers 24. Und dieser 70. Siebener, die große Drangsal Jakobs, bevor Israel dann in die Ruhe Gottes nach Hebräer 4 eingehen wird, steht Israel noch bevor. Und auch da sehen wir einen 7er Rhythmus, wenn es um die Ruhe Gottes nach Hebräer 4 geht. Und das ist ein 7er Rhythmus, der uns nach Hebräer 4, Vers 9 folgendermaßen beschrieben wird. Es bleibt noch eine Sabbatruhe dem Volk Gottes übrig, denn Josua hat damals das Volk noch nicht in diese Ruhe gebracht. Wir wissen ja, dass der Mose das Volk nicht ins verheißene Land hineingeführt hat, sondern der Josua. Und der Hebräer bezeugt uns, dass es damals noch nicht diese Ruhe Gottes war, in das dieses Volk hineingekommen ist. Vers 10 dann aus Hebräer 4, denn wer in seine, nämlich in die Gottesruhe eingegangen ist, der ist auch zur Ruhe gelangt von seinen Werken, wie Gott selbst von seinen Werken oder von seinen eigenen, ich ergänze jetzt, zur Ruhe gekommen ist. Und dass Israel als Volk alles andere als Ruhe hat und immer wieder auf seine eigenen Werke baut, zeigt sich in der gesamten Geschichte Israels, und es zieht sich ja bis heute hindurch. Und dass Israel heute keine Ruhe hat, wird ja umso deutlicher. Diese Sabbatruhe, die noch aussteht, ist das Friedensreich Christi auf Erden, das Verheißene für sein Volk, indem er selbst als der Messias Israels und als König für ihre Ruhe sorgen wird. Erst dann wird sich dieses Wort der Ruhe Gottes erfüllen, wenn er selbst dafür sorgen wird. Israel wird es aus sich heraus nicht schaffen. Es wird ihnen für 1000 Jahre, also für einen Gottestag, eine heilige Sabbatruhe verschafft werden, wie sie noch nie da gewesen war oder ist. Das schließt auch diese gebeutelte und mit Blut getränkte Erde mit ein. Auch die wird gereinigt werden. Und es schließt auch die Tierwelt mit ein. Wir kennen diese prophetischen Aussagen, dass ein Lamm mit einem Löwen zusammen liegen wird, und sie werden eben sich gegenseitig nichts tun. Auch die Tierwelt wird dann zur Ruhe kommen von einem Fressen und Gefressenwerden. Es ist ja ein furchtbarer Kreislauf, in dem sie gefangen sind, bis sie daraus eben auch zur Ruhe gebracht werden. Und damit ist dieser Ruhetag, also im Sinne dieses siebten Gottestages, nach sechs Arbeitstagen voller Mühe und Bedrängnis, ein Tag, der mit 1000 Jahren nach 6000 Jahren noch aussteht. Denn seit der Vertreibung aus dem Paradies bis heute sind etwa 6000 Jahre vergangen. Die Prägung dieser 6000 Jahre ist böse, er wird als böser Äon bezeichnet, in der ja Satan selbst als derjenige, der als Gott dieses bösen Äons betitelt wird, herrscht und alles durcheinander bringt, was Gott geordnet hat. Und im siebten Gottestag, also in dem kommenden Friedensreich Jesu Christi, wird Satan selbst gebunden sein. Auch er wird keine Möglichkeit haben, diese Ruhe zu stören. Er wird für diese Zeit im Abgrund gebunden sein. Und somit leben wir heute am Ende dieses sechsten Gottestages. Bis zur sichtbaren Aufrichtung allerdings dieses Friedensreiches Christi und mit dem Beginn der ausstehenden Sabbatruhe für Israel läuft allerdings noch ein gewaltiges, aber verborgenes Heilsprogramm ab, das bereits in denen begonnen hat, die er auserwählt hat, um sie zu heiligen und in seine Ruhe zu bringen. Wirkliche Ruhe, das, was ich am Anfang genannt habe, und zur Ruhe kommen kann nur der, der Frieden mit Gott hat. In den Sprüchen haben wir ja am Anfang gelesen, dass Gott dem Menschen die Ewigkeit ins Herz gegeben hat. Da sonst der Mensch das Werk, welches Gott getan hat, nicht von Anfang bis zu Ende herausfinden könnte. Diese Ewigkeit, was er ins Herz gelegt hat, fordert den Menschen auf, nach Ruhe für diese Ewigkeit zu suchen. Was ist das Werk, das Gott getan hat? Ich meine, dass das eigentliche Werk Gottes ist. Eben darum, dass er die Ewigkeit ins Herz gelegt hat, dass er der einzig und allein eine ist, der diese Ewigkeit stillen kann, sonst nichts. Nichts in dieser Welt, nichts Irdisches kann diese Ewigkeit zur Ruhe bringen. Er selbst, das ist sein Werk, bringt diese Ewigkeit im Herzen der Menschen zur Ruhe. Er selbst stillt es und bringt es zur Erfüllung. Keine äußere und irdische Ruhe kann die Ewigkeit im Herzen stillen, da Ewigkeit jetzt im Sinne von Unendlichkeit nicht mit Vergänglichkeit gestillt werden kann. Keine Sache oder irgendein Geschöpf aus dem geschaffenen Kosmos kann damit die Ewigkeit befrieden. Und diese Sehnsucht im Herzen des Menschen wird nur durch ihn zur Ruhe gebracht. Und wenn wir zum Beispiel nach 2. Korinther 4, Vers 6 den Vers lesen, aus Finsternis leuchtet Licht, das ist der erste Schöpfungstag, als Gott spricht, es werde Licht, leuchtet Licht aus der Finsternis. Aus Finsternis leuchtet Licht, Gott ist es, der in unseren Herzen aufgeleuchtet ist zum Lichtglanz der Erkenntnis der Herrlichkeit Gottes im Angesicht Jesu Christi. Und wenn das passiert und wenn der Vater und der Sohn in unsere Herzen einzieht, Wohnung nehmen, ein Gotteskind in der Neuheit des Lebens seinen Weg gehen darf. Ja, am sechsten Schöpfungstag hat Gott ja den Menschen geschaffen. Und wir befinden uns am Ende des sechsten Gottestages, dieses sechsten Jahrtausends. Da wird diese neu geschaffene Menschheit in Jesus Christus seiner Vollendung entgegengebracht. Gläubig gewordene Menschen werden als Neuschöpfung in Christus ihrer Vollendung entgegengehen. Am Ende dieses sechsten Gottestages. In Epheser 2,15 bezeugt er, Christus hat in seinem Fleisch die Feindschaft, das Gesetz der Gebote in Satzungen beseitigt. Siehe Israel, was wir gerade betrachtet haben, auch in diesem siebener Rhythmus in der Schöpfungsordnung, um die Fernen und die Nahen friedenstiftend in sich selbst zu einem neuen Menschen oder zu einer neuen Menschheit zu schaffen. und die beiden in einem Leib mit Gott zu versöhnen durch das Kreuz, durch das er die Feindschaft getötet hat. In Christus ist da eine neue Schöpfung. Und dann dürfen wir bezeugen, da wir nun gerechtfertigt worden sind aus Glauben, so haben wir Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus. Römer 5, Vers 1. Ja, und damit kommen wir dem inneren neuen Menschen nach zur Ruhe Gottes. Wir haben Frieden mit Gott. Und dieser innere Friede, der darf auch in der äußeren Unruhe, der Hektik des Alltags zum Zeugnis werden. Also der innere Friede darf nach außen dringen und darf auch in der Unruhe, die uns umgibt, zum Zeugnis werden für uns selbst, aber auch für die Menschen, dass sie merken, da ist was anders bei dem. Und zudem schenkt der Herr uns auch noch seine guten Schöpfungsordnungen, in denen wir ja äußerlich immer noch leben. Ja, die 6+1-Rhythmen sind ja nicht aufgehoben. Und diese Ruhezeiten dürfen wir genießen und auch in Anspruch nehmen zur Erholung und Regeneration des äußeren Menschen, wogegen der innere natürlich Tag für Tag erneuert wird. Der unterliegt keinem Verschleiß mehr. Und aus dieser Ruhe heraus dürfen wir auch, sag jetzt mal, in Urlaub fahren. Das ist eine Gabe Gottes, wie wir am Anfang gehört haben. Ja, der Durcheinanderbringer kann diese innere Ruhe, die wir durch den Heiligen Geist in uns hineingelegt bekommen haben, er versiegelt uns ja auch, nicht mehr auflösen, er kann sie nicht mehr wegnehmen, er kann sie nicht mehr völlig zerstören. Er kann sie aber beeinflussen, indem wir uns von der äußeren Unruhe anstecken lassen, was dann eine Wirkung auf die innere Ruhe haben kann. Und es soll genau andersrum sein, dass wir von der inneren Ruhe die äußere Unruhe und Hektik durchbrechen und da auch ein Zeugnis sind. Ja, in diesem Sinne wünsche ich allen, die jetzt in Urlaub sind oder noch in Urlaub fahren, eine erquickende Ruhezeit und eine geistliche gute Gemeinschaft. In diesem Sinn einen gesegneten, geheiligten Ruhetag oder eine Ruhezeit. Und auch uns heute am Sonntag, dass wir den nutzen zur geistlichen Gemeinschaft. Amen. Ich möchte noch beten. Lieber Vater, ich möchte dir danken, dass du wunderbare Ordnungen geschaffen hast. Ordnungen, die du an deinem Volk Israel offenbarst und auch uns vor die Augen stellst. Ordnungen, die, solange die Zeit läuft und auch diese Schöpfung besteht, diese erste Schöpfung, sage ich mal, wir in diesen Ordnungen leben dürfen, nicht unbedingt müssen. Es sind gute Ordnungen von dir. Und ich danke dir, dass wir in den durcheinandergebrachten Ordnungen nicht leben müssen, sondern dass du uns da herausgenommen hast durch das innere Neuwerden und dass wir dein Eigentum sind, dass wir damit nicht mehr vom Kosmos sind, sondern dir unterstellt, in dein Reich versetzt sind und aus dem Machtbereich der Finsternis herausgenommen sind. Nicht im Äußeren nach, da stehen wir noch drin, aber dem Inneren nach dürfen wir ja zu dieser neuen Menschheit, zu diesem neuen Menschen, zu dieser neuen Schöpfung, du bist der Schöpfer, gehören. Und da wollen wir uns auch immer wieder erinnern lassen und auch ermuntern lassen durch die Erziehungswege, die wir manchmal vielleicht auch schmerzlich ja, von dir als der liebende Vater ja, auch geführt werden, dass wir es erkennen, dass du es gut mit uns meinst. Und so darf ich dir jetzt auch uns anbefehlen in diesem Tag. Ich darf dir auch alle anbefehlen, die sich auf den Weg machen. Bewahr du sie auf den Straßen und schenk du eine gute geistliche Gemeinschaft, ja, in der wir auch in diesen Ruhezeiten ja, uns auch mehr beschäftigen können und dürfen, mit deinem Wort ins Gebet gehen dürfen und auch dir zur Verfügung stehen dürfen. Möchtest du segnen und ich möchte dir jetzt danken für dein Wort. Wirkt es weiter in unseren Herzen. Amen. Amen.